Willkommen bei Wirtschaft hoch 2. Heute mit einer etwas besonderen Folge, weil wir haben ein Interview, hatten wir schon, aber das Interview war so interessant und ist dementsprechend so lang geworden, dass wir es auf zwei Teile aufgeteilt haben. Im Interview heute Jörg Garde, Intendant des Theaters für Niedersachsen. Und ich lade Sie ein, sich auf das Gespräch einzulassen, auch wenn Sie vielleicht nicht der Theaterliebhaber sind, wenn Sie sich vielleicht denken, okay, Theater mag mich nicht wirklich interessieren. In dieser Folge können Sie einiges Neues mitnehmen und ich hoffe, dass Sie genauso viel Freude beim Zuhören haben, wie ich beim Aufnehmen hatte. Deswegen viel Spaß mit Teil 1 des Interviews mit Jörg Garde, des Intendanten des Theaters für Niedersachsen, im Podcast Wirtschaft hoch 2. Und schon mal auf diesem Weg vielen Dank an Herrn Garde für die spannenden Insights zur Theaterbranche.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Hallo Herr Garde, schönen Dank, dass Sie die Zeit nehmen, heute mit uns zu sprechen bei Wirtschaft hoch 2. Heute zu Gast Jörg Garde, der Intendant des Theaters für Niedersachsen aus Hildesheim. Und heute werden wir einiges hören zum Aspekt der Theaterkunst, der Art und Weise, wie Theaterhäuser heute gefüllt werden können und wie auch das Theater für Niedersachsen das versucht umzusetzen. Herr Garde, vielleicht mögen Sie sich ganz kurz vorstellen, dass die Hörer eine Idee haben, wie Sie sie entsprechend einordnen können.
Ja, ich habe Germanistik und Theaterwissenschaft in Berlin studiert und bin inzwischen seit über 40 Jahren an deutschen Theatern tätig. Sehr früh in Leitungsaufgaben von Theatern gekommen. Ich war Oberspielleiter an einer Landesbühne in Wilhelmshaven, habe als Regisseur gearbeitet, bin dann gewechselt in die Dramaturgie. Dramaturgie ist eine eher beratende Tätigkeit, sozusagen der literarische Agent eines Theaters. Das habe ich viele Jahre gemacht als Chefdramaturg, als Pressesprecher an verschiedensten Theatern und habe dann 2004 den Schritt gewagt und gesagt, jetzt muss ich mal selber schuld sein, jetzt muss ich mal Intendant werden und bin dann Intendant der Landesbühne Hannover geworden, die bereits unmittelbar nach meinem Amtsantritt begonnen hat mit Planungen für eine Fusion mit dem Stadttheater Hildesheim. Wir haben diese Fusion 3 Jahre lang vorbereitet und 2007 vollzogen und haben also Landesbühne Hannover und Stadttheater Hildesheim zu einem neuen Theater verschmolzen, zum Theater für Niedersachsen, dessen Gründungsintendant ich bin. Und wir haben die Aufgabe, sowohl Stadttheater zu sein für Hildesheim als auch Landesbühne zu sein, die einzige 3-Sparten-Landesbühne für ganz Niedersachsen.
Wie muss man sich das vorstellen, Stadttheater und Landesbühne?
Das heißt, wir zeigen alle unsere Inszenierungen. Wir machen Opern, Operetten, Musicals, Konzerte, Schauspiel, Kinder- und Jugendtheater, etwa 20 Neuproduktionen pro Jahr. Und mit all diesen Inszenierungen gehen wir auch auf Reisen. Zum Beispiel gestern hatten wir gerade eine Premiere in Nienburg an der Weser.
Das heißt, Sie nehmen dann das ganze Equipment, alle Schauspieler mit auf Reise und sind dann für einen Abend oder für 2-3 Abende am Stück vor Ort in den einzelnen Städten?
In der Regel ist es nur ein Abend. Wir fahren hin, wir spielen, wir fahren wieder zurück. Und wir haben da deswegen einen großen logistischen Aufwand. Wir haben einen riesen Fuhrpark mit LKWs und Containersystemen. Und wenn wir mit einem großen Musiktheater unterwegs sind, dann heißt das auch, da sind 3 bis 4 Reisebusse unterwegs und mehrere LKWs und zusätzliche Fahrzeuge fahren dann nach Itzehoe in Schleswig-Holstein, um dort La Bohème zu spielen.
Finden Sie dort dann auch klassische Theatersäle vor oder wo spielen Sie dann?
Das ist ganz unterschiedlich. Im Musiktheater ja, das geht nur in klassischen Theatersälen, die auch über einen Orchestergraben verfügen. Beim Schauspiel und beim kleinen Musical, wir unterscheiden im Musical bei uns zwischen Orchestermusical und Bandmusical. Band heißt 6 bis 8 Musiker. Und da haben wir den Anspruch, das spielen wir überall dort, wo wir auch Schauspiel spielen können. Und das heißt, das sind Theatersäle, die oft in Schulzentren drin sind, in Stadthallen, also die Aula. Einer meiner Vorgänger hat mal gesagt, wir spielen auf jeder Kloschüssel.
Und dann haben Sie ja wirklich auch einen großen Mitarbeiter- und Schauspielerstamm, weil wenn Sie sagen, dass Sie alles auf Reisen schicken müssen, dann sind Sie ja wohl deutlich größer als das klassische Theater sind, die nur an einem Standort sich befinden.
Nein, wir sind nicht größer. Wir sind dadurch, dass wir drei Ensembles haben, etwas flexibler. Also wir können hier in Hildesheim abends ein Stück spielen und gleichzeitig ein anderes Stück auf Reisen. Aber wir haben insgesamt 260 Mitarbeiter. Aber die Ensembles, die künstlerischen Ensembles sind nicht so groß. Also wir haben ein 11-köpfiges Schauspielensemble, 8 bis 10 feste Opernsänger, ein 10-köpfiges Musical-Ensemble, dazu Chor und Orchester. Und die 260 Mitarbeiter entstehen halt dadurch, dass wir alles eben selbst produzieren, dass wir eine Tischlerei haben, eine Schlosserei, eine Herrenschneiderei, eine Damenschneiderei und so weiter und so weiter.
Auf wie viele Aufführungen kommen Sie dann im Jahr, wenn Sie sagen, dass es sogar parallel laufen kann?
Wir haben insgesamt etwa 600 Veranstaltungen in 10 Monaten. Und da ist jetzt aber alles dabei. Da ist jetzt auch, wir haben Theaterpädagogik spielt bei uns eine große Rolle. Das heißt, wenn jetzt eine Theaterpädagogin hinfährt und mit Kindern oder Jugendlichen irgendwas erarbeitet, dann ist das auch mitgezählt als eine Veranstaltung. Hier in Hildesheim haben wir auf der großen Bühne etwa 110 bis 120 Vorstellungen.
Okay. Was sind so die aktuellen Stücke, die gespielt werden?
Im Moment haben wir gerade eine Umbausituation, deswegen ist bei uns jetzt in dieser Spielzeit die Situation ganz besonders. Wir sanieren unser Haus. Momentan ist es eine große Baustelle mit einem Riesengerüst drin. Alle Stühle sind herausgerissen, die Wände sind abgetragen und aus Brandschutzgründen mussten wir auch die beiden Ränge einmal komplett abreißen und sie wieder feuerfest behandeln und dann wieder neu aufbauen. Deswegen haben wir eine besondere Situation. Wir haben gerade mit dem Schauspiel eröffnet ein Romandramatisierung Jugend ohne Gott von Ödün von Horvath. Da geht es im Kern um eine Situation, wo ein Staat umkippt in eine totalitäre Gesellschaft und wie sich ein Lehrer dazu verhält und versucht, seine Ideale hochzuhalten. Damit sind wir zu Gast. Wir mussten also quasi Asyl suchen an der Hildesheimer Universität, die ein sehr kleines, sehr schönes Studiotheater haben. Dort spielen wir gerade Jugend ohne Gott. Und in wenigen Tagen haben wir die Premiere mit dem Weißen Rössel, dem großen Singspiel. Da packen wir alles, was wir haben, rein. Das Opernensemble ist dabei, das Musical-Ensemble ist dabei. Insgesamt stehen etwa 200 Beteiligte auf der Bühne, weil ganz viele externe Gruppen auch dazukommen. Zu meiner Freude, das war mein Wunsch, ist es auch gelungen, ein Rhönrad durch den Saal fahren zu lassen und Feuerwehrkapellen ziehen durch den Saal. Das ist deshalb nötig, da so viel Menschen und Material aufzubringen, denn wir spielen das in einer ehemaligen Hubschrauberwerft. Und bei Hubschrauberwerft kann man sich vielleicht vorstellen, wie die räumlichen Dimensionen da sind. Da muss man schon einiges aufbieten, wenn man überhaupt sichtbar wird. Und das ist aber für das Stück Das Weiße Rössel von Benatzky auch angemessen, denn die Uraufführung war in Berlin in einem mehrere tausend Zuschauer fassenden Saal mit 2 Orchestern und so.
Aber wenn Sie jetzt gerade sagen, Jugend ohne Gott, Betrachtung eines totalitären Regimes hin zu Weißes Rössel, das ist ja eine unfassbare Bandbreite an Themen, die Sie aktuell abdecken.
Das ist auch tatsächlich unser Anspruch, dass wir eben sowohl als einziges Theater einziges stehendes Theater in Hildesheim. Es gibt ja auch eine sehr rege freie Theaterszene. Trotzdem sind wir sozusagen der Platzhirsch. Wollen wir hier in Hildesheim die gesamte Bandbreite der darstellenden Künste anbieten? Auch in unserem Gastspielgeschäft, was unser zweites wichtiges Standbein ist, wollen wir eine möglichst große Vielfalt unseren Gastspielorten anbieten.
Wie entwickelt sich gerade so die Theaterkultur hier vor Ort? Wie können Sie feststellen, dass so Theater weiterhin gesellschaftliche Relevanz hat? Oder tut sich Theater schwer, weiterhin diese Relevanz zu zeigen, die es vielleicht früher einmal hatte?
Also zunächst mal muss ich sagen, dass ich persönlich den Eindruck habe, dass wir diese Diskussion führen, zumindest solange ich dabei bin, also seit 40 Jahren, und mit leichten Abwandlungen es immer wieder die Diskussion gibt, wie können wir relevant bleiben, wie können wir relevanter werden. Und das ist ein Thema, das, glaube ich, dem Theater innewohnt und das sich immer wieder darum bemühen muss. Was nicht nur in Hildesheim, das ist jetzt kein spezielles Hildesheim-Phänomen, sondern insgesamt in der deutschen Theaterwelt ein Phänomen oder etwas, was uns sehr beschäftigt, ist, dass die Gesellschaft wird immer diverser, die Interessen, die Formen auch der Freizeitgestaltung, und das ist der Bereich, in dem wir uns hier bewegen, werden vielfältiger. Und ich habe es mal so formuliert, dass ich gesagt habe, es ist kein Problem, in einer Stadt wie Hildesheim 600 theaterbegeisterte Menschen am Abend zu finden. Wir haben ein Theater mit 600 Plätzen. Also es ist kein Problem, 600 Theaterbegeisterte jeden Abend zu finden. Es ist aber zunehmend schwer, 600 Theaterbegeisterte zu finden, die sich für dasselbe Stück interessieren. Ich bräuchte heute eigentlich nicht einen Saal mit 600 Plätzen, sondern drei Säle mit 200 Plätzen oder unterschiedlich, einen mit 400 und zwei mit 100. Das wäre ideal. Dann könnte ich auf unterschiedlichste Interessengruppen zugehen und sie erreichen. Wir haben nach wie vor das Abonnementsystem, das ja den großen Vorteil hat, dass sich Zuschauer bereit erklären, zu sagen, ich erkläre mich jetzt bereit, 10-mal im Jahr oder 8-mal oder 6-mal im Jahr ins Theater zu gehen und eine große Bandbreite zu akzeptieren. Und die gehen eben heute in Jugend ohne Gott und in 3 Wochen ins Weiße Rössel. Im freien Verkauf, also über diese Stammzuschauer hinaus, Zuschauer zu finden, die sich sowohl fürs Weiße Rössel als auch für Jugend ohne Gott interessieren, zu finden, ist sehr schwer. Also das, deswegen werben wir immer darum, also Abonnement haftet ja immer so ein bisschen eine altertümliche Struktur an, und ich kämpfe immer sehr ums Abonnement, weil der Abonnent verzeiht auch. Der kommt auch wieder, wenn es ihm mal gar nicht gefallen hat. Und ich liebe die Gespräche mit unseren Stammzuschauern, die mir dann sagen, ich bin seit 30 Jahren bei Ihnen und ich bin nur ein einziges Mal in der Pause gegangen, weil ich es ganz schrecklich fand. Also sie kommen wieder. Das ist natürlich für uns eine ganz wichtige Planungsgröße auch, dass wir diese Zuschauer haben. Aber auch das ist, wir sind sehr stolz darauf, dass es uns gelungen ist, in den letzten Jahren den Abonnentenstamm zu halten. Wir haben etwa 2000 Abonnenten, und es waren aber mal vor 30 Jahren waren es doppelt so viele. Also das ist schon deutlich gesunken, und dass man es schafft, es nicht weiter absinken zu lassen, ist schon ein Riesenerfolg, um den mich Kollegen von anderen Theatern beneiden.
Das glaube ich gerne.
Wirtschaft hoch 2. Das Thema im Theoriecheck.
Das passt aber sehr gut, weil wir jetzt ja, wenn wir uns ein bisschen an diesen Porters Five Forces orientieren, um mal so ein bisschen genauer auszuschauen, wie das Theater und auch das Theater für Niedersachsen sich wirklich auch darstellt und was für Veränderungen sich im Markt zeigen. Sie haben gerade angesprochen, dass Sie hier in Hildesheim eine lebendige Szene von kleineren Theaterensembles haben. Sind das so Ihre wirklichen Wettbewerber, mit denen Sie tagtäglich im Austausch stehen? Oder gibt es andere Wettbewerber, wo Sie sagen würden, nee, eigentlich habe ich andere, wie andere Medienformen vielleicht, die im Wettbewerb mit mir stehen?
Also die freie Theaterszene ist kein Wettbewerber. Wir ringen da nicht um selbe Zuschauer, sondern wir suchen eher den Kontakt und den künstlerischen Austausch. Also wir machen zahlreiche Co-Produktionen mit freien Theatern, einfach weil wir uns künstlerisch füreinander interessieren. Und gerade im Bereich Kinder- und Jugendtheater produzieren wir gemeinsam mit professionellen freien Kinder- und Jugendtheatern seit vielen Jahren. Ich glaube, Wettbewerber sehe ich eher, was jetzt erstmal den Stadttheaterbetrieb angeht. Im Gastspielgeschäft ist es wieder anders. Aber hier im Stadttheaterbetrieb ist es eher die Vielfalt der Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Also, dass ich eben Ich kann ins Kino gehen, ich kann Netflix gucken, ich habe auch das übrigens ein Grund für viele Abonnenten, wenn ich mit Abonnenten spreche und letztlich frage, warum haben sie ein Abo? Kommt sehr schnell, kommt man im Gespräch darauf, dass der leichte Zwang gewünscht ist. Mhm. Wenn ich kein Abo hätte, würde ich gar nicht mehr gehen. Zu wissen, ich habe da meinen regelmäßigen Termin und mittwochs ist Doppelkopf und Donnerstag ist Theater, das hilft. Und das, diesen leichten Druck nehmen Abonnenten bewusst als Vorteil vom Abo wahr. Und ich glaube, es ist immer schwerer, das beobachte ich mit großer Sorge und frage mich, wie können wir auch im Marketing, in der Kommunikation die erreichen. Es gibt eine große theateraffine, Kultur-, Kunstaffine Gruppe in Hildesheim, die wir zu selten zu uns ins Theater bekommen, weil sie sagen, ja, ich interessiere mich für Theater, aber auf die Nachfrage, wann sie das letzte Mal waren, kommen sie dann ins Grübeln, weil es eben so viel anderes gibt, weil man so viel andere Beschäftigungsformen und Möglichkeiten hat. Das ist eigentlich die große Schwierigkeit und ich erlebe andererseits, und das finde ich sehr gut und auch beruhigend, dass es uns immer wieder gelingt, vor allen Dingen auch mit Themen Publikum zu erreichen, das sonst nicht zu unseren regelmäßigen Zuschauern gehört. Also wir haben ein Stück gemacht über aktive Sterbehilfe, da war plötzlich ein ganz neues Publikum da. Okay. Wir haben ein Stück gemacht über die Auswirkungen von Demenz auf eine Familie, es war ein anderes Publikum da. Wir haben gerade in der letzten Spielzeit ein Zwei-Personen-Drama gemacht, Gift, wie heißt das, da geht es um ein ehemaliges Ehepaar, die Ehe ist zerbrochen durch den Tod des gemeinsamen Kindes. Und was da in diesem Gespräch zwischen diesen beiden Eheleuten, die sich nach 10 Jahren wieder treffen, hat doch so viele Menschen erreicht und Anknüpfungspunkte geboten, dass wir damit auch Diskussionsthemen geboten haben. Und das ist mir wichtig, dass wir insofern relevant bleiben und sind, dass wir immer wieder Anknüpfungspunkte finden.
Ich mag hier nochmal vielleicht ein bisschen tiefer reingehen, weil gerade diese Bandbreite an Themen, die Sie angesprochen haben, wie kommt man als Theater oder als Intendant oder als die Programme festlegen, eigentlich zu diesen Themenauswahl? Weil Sie haben ja doch gerade auch gesellschaftlich relevante Themen angesprochen, die dann aber auch zu kombinieren mit vielleicht kulturhistorisch relevanten Stücken, die auch wieder gezeigt werden müssen. Wie entscheidet man denn, ob man jetzt was über Demenz als Stück mit aufnimmt oder ob man vielleicht ein klassisches Stück aus der Operette mit aufnimmt?
Also mir ist immer wichtig, dass wir sind kein Museum für Literatur, sondern Theater muss sich, also die Qualität einer Theateraufführung beweist sich an dem Abend. Wenn es mir gelingt, an diesem Abend das Publikum hier und jetzt zu erreichen und in Herz und Hirn zu bewegen, dann habe ich gewonnen. Und das kann ich erreichen mit den unterschiedlichsten Mitteln. Das kann ich mit einem historischen Stoff erreichen, den ich neu interpretiere. Also die berühmte und gefürchtete Klassikeraufführung in Jeans auf der Müllhalde. Ich kann es aber auch erreichen mit der Klassikeraufführung im historischen Gewand, weil ich ja immer wieder erlebe, dass mir Zuschauer auch sagen, haltet uns doch nicht für doof, nehmt uns doch nicht die Übertragungsarbeit komplett ab. Ich kann auch, wenn ich eine Pluderhose sehe, sagen, ja, das, was der Rigoletto da oben singt, hat mit mir und heute was zu tun. Da muss der keine Jeans tragen, damit ich diese Übertragungsarbeit leisten kann. Aber ich kann es eben auch erreichen mit neuen Stoffen, die ich suche und auf die Bühne bringe. Wir haben eine ganze Abteilung dafür, das ist die Dramaturgie, deren Hauptjob ist, neue Stücke kennenzulernen, zu lesen, zu prüfen, alte Sachen wieder neu zu lesen und zu prüfen. Und für mich als Intendant, ich sage immer, meine Aufgabe als Intendant lässt sich so zusammenfassen, ich muss das richtige Programm für mein Publikum oder das Publikum, das ich erreichen will, zusammenstellen und dabei auch noch den Etat einhalten. Wenn ich das schaffe, habe ich alles richtig gemacht.
Wie schnell kann Theater eigentlich auf aktuelle Themen reagieren? Weil jetzt muss ich gerade sagen, man könnte ja auch darüber nachdenken, dass gerade die Relevanz auch darüber entstehen könnte, wirklich kurzfristig auf aktuelle politische, gesellschaftliche Veränderungen zu reagieren. Was ja vielleicht schneller geht als aufwendige Fernsehproduktion zum Beispiel. Wäre das möglich?
Das ist gerade für uns als Landesbühne schwieriger, als es ein reines Stadttheater hat, weil bei uns die Planungsvorläufe noch länger sind. Wir sind im Landesbühnengeschäft, haben wir es mit einem Gastspielmarkt zu tun. Dadurch sind wir, also wir planen jetzt die Spielzeit 21/22. Also es sind so lange Vorläufe. Und da ist es natürlich, bestimmte Sachen kann man erwarten und sagen, vermutlich gibt es auch im Jahr 22 noch Kriege. Da kann man davon ausgehen oder wird es bestimmte wirtschaftliche Situationen noch geben. Aber oft erlebt man, dass Dinge auch eine aktuelle Brisanz erhalten haben, die vor 2 Jahren, als man auf den Plan es gesetzt hat, noch gar nicht so ablesbar war. Aber wir versuchen uns in unseren ersten Sitzungen, wenn wir das erste Mal uns treffen und sagen, wir müssen jetzt mal ran und den neuen Spielplan planen, zwingen wir uns, keine Titel zu nennen. Also es gibt in der ersten Sitzung ein Titelverbot, weil man dann zu schnell in so Schubladen reinkommt. Es gibt die Komödienschublade und was habt ihr was wir jetzt in die Komödienschublade tun? Und um das zu verhindern, sagen wir so, okay, keine Titel, Titel sind verboten. Was interessiert uns an Themen? Was geht uns wirklich um? Also ein Thema, das ich zurzeit ganz wichtig finde, ist die mangelnde Ambiguitätstoleranz. Also, dass man nicht mehr bereit ist zu akzeptieren, dass etwas schlecht ist, aber trotzdem gut. Polanski hat tolle Filme gemacht, egal wie viel Frauen er vergewaltigt hat. Das ist verdammenswert und dafür muss er bestraft werden. Aber das macht seine Filme nicht schlecht. Das ist etwas so, was so schwer zu akzeptieren ist und immer schwerer zu akzeptieren wird in unserer Gesellschaft. Und das wäre ein Thema, was mich brennend interessieren würde. Und wenn man sich darauf verständigt hat, dass das etwas ist, dann sagt man, okay, und was ist jetzt das richtige Stück dafür? Okay. Und das muss nicht das Neueste aus der Schublade von dem neuesten hippen Berliner Autoren sein. Das kann auch dann plötzlich die Figur des Derwisch im Nathan sein, der sagt, was soll ich hier, ich hau ab, ich gehe nach Indien und lebe mein Leben als Derwisch, ihr könnt mich alle mal. Also sozusagen, wo ist das Aussteigerdrama? Wo ist das Drama von demjenigen, der sagt, ich verweigere mich diesem ganzen System?
Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören, sagt man immer. Deswegen jetzt hier kurz eine Unterbrechung unseres Interviews. Wir haben so unsere normale Zeit schon erreicht, die der Podcast Wirtschaft hoch 2 normalerweise dauert. Und wir machen dann in der nächsten Folge weiter mit dem Rest des Interviews, der nochmal ungefähr genauso lang geht. Ich hoffe, Sie hatten bisher wirklich viele spannende neue Erkenntnisse, die zum Theater Sie einfach da auch mitnehmen können. Ich sage hier danke fürs Zuhören, freue mich über jegliche Bewertungen, Kommentare, Rückmeldungen zu unseren Folgen und freue mich auch, wenn Sie bei der nächsten Folge weiterhören und das Interview Teil 2 mit Herrn Garde einmal auch weiterhin im Podcast Wirtschaft hoch 2 verfolgen. Vielen Dank und bis bald.
Das war Wirtschaft hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.